Ein deutsches Bündnis mit dem bolschewistischen Russland, das war das Einzige, was die Entente noch fürchtete. Es war das Einzige, womit man ihr die Demütigung von Versailles heimzahlen konnte. Aber war ein solches Bündnis nicht widernatürlich, haarsträubend, unmöglich? Es war ja nicht mehr so wie 1917, als man Russland den Bolschewismus wie eine Laus in den Pelz gesetzt hatte, um ihm damit eine Krankheit einzuimpfen, an der es hinsiechen würde. Jetzt waren die Bolschewisten unglaublicherweise eine richtige, funktionierende russische Regierung geworden. Sie hatten sich durchgesetzt, eine Armee aus dem Nichts geschaffen, einen furchtbaren Bürgerkrieg gewonnen. Man musste sie jetzt ernst nehmen. Wenn man das Bündnis mit Russland wollte, dann musste man jetzt bereit sein, sich mit den Zarenmördern an einen Tisch zu setzen. Und diese mussten bereit sein, sich mit den Mördern Liebknechts und Rosa Luxemburgs an einen Tisch zu setzen. Man muss sich das vergegenwärtigen. In den Jahren 1919, 1920 und 1921 starrten Deutschland und Russland ja immer noch fassungslos aufeinander. Sie trauten beide sozusagen ihren Augen nicht. Die Russen konnten einfach nicht glauben, dass die Revolution ihnen gelungen und den Deutschen nicht gelungen war. Es verstieß gegen alle marxistischen Erkenntnisse, gegen alle vermeintliche historische Gesetzlichkeit. Es war, als ob der Mond plötzlich am Morgen und die Sonne am Abend aufginge. Es konnte nicht wahr sein. Die Deutschen wiederum konnten nicht glauben, dass die Bolschewisten, diese unmöglichen politischen Träumer, diese weltfremden Weltverbesserer und Schwarmgeister sich tatsächlich bewährt und durchgesetzt hatten, dass sie eine wirkliche Regierung geworden waren, die regieren wollte und es auch konnte, dass sie jetzt Russland waren. So etwas hatte es doch noch nie gegeben. Es musste Augentrug sein. Und doch, so sehr man sich wieder und wieder die Augen rieb, so war es, so blieb es, man musste es kopfschüttelnd hinnehmen und sich darauf einstellen. Die ersten Deutschen, die das mit einem gewissen widerwilligen Respekt taten, waren die Militärs. Der bolschewistische Sieg im Bürgerkrieg imponierte ihnen. Von einem rein militärischen Standpunkt aus, schrieb General Hoffmann, der Mann des Faustschlags von Brest-Litowsk, ist es erstaunlich, dass es den neu einberufenen roten Truppen gelungen ist, die zeitweilig noch starken Streitkräfte der weißen Generäle niederzuschlagen und sie völlig auszuschalten. Und Oberst Bauer, ein Besucher Radecks im Herbst 1919, brach sogar in eine Art bewunderndes Donnerwetter für Trotzki aus. Ein geborener militärischer Organisator und Führer, schrieb er. Wie er aus dem Nichts, mitten in schweren Schlachten, eine neue Armee aufbaute und diese dann organisierte und ausbildete, das ist absolut napoleonisch. Die Militärs waren denn auch die ersten, die ganz entschieden und kaltblütig auf Russland umschalteten. Sie konnten das tun, ohne auf die Politik zu warten. Die Reichswehr war ein Staat im Staate und machte ihre eigene Politik. Ihr erstes und wichtigstes Ziel war, die harten Entwaffnungsbedingungen des Versailler Vertrages zu unterlaufen. Das konnte nur in Russland geschehen, in Zusammenarbeit mit der russischen Regierung. Und wenn diese russische Regierung jetzt eine bolschewistische Regierung war, dann half es nichts, dann musste die Zusammenarbeit eben mit den Bolschewisten eingeleitet werden. Sie wurde eingeleitet, schon ganz früh. Die ersten Fäden zwischen Reichswehr und Roter Armee wurden schon in Radecks Zelle gesponnen.